Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. In jeder Folge haben wir einen Gast, mit dem wir rund um das Thema Kultur sprechen. Ihr hört die 14. Folge von Kult IGS. Heute mit einem Interview mit Tine Tiedemann zum Thema Ein Ort für Kultur und wie immer einem Text aus unserem Literaturwettbewerb. Kommen wir zum Interview der Folge. Hallo Tine, stell dich doch mal vor.
Guten Morgen, mein Name ist Tine Tiedemann und ich bin die Geschäftsführerin der MUSA.
Für diejenigen, die die MUSA noch nicht kennen, was ist denn die MUSA und wo findet man die?
Die MUSA ist das größte Kulturzentrum von Göttingen. Du findest das in der Weststadt, das ist quasi das Viertel hinter dem Bahnhof. Und die MUSA hat viele Bereiche, die sie beackert, also quasi ein Gebäude, was 5000 Quadratmeter groß ist. Die erste Etage besteht ausschließlich Räume für Veranstaltungen und Soziokultur. Dann haben wir 1000 Quadratmeter für Kultur und Kreativwirtschaft und einen Keller mit 18 Übungsräumen, mit 60 Bands und einem Tonstudio.
Was genau ist denn deine Aufgabe bei der MUSA und wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Ein typischer Tag, den gibt's nicht. Also meine Aufgabe ist, in der MUSA ist natürlich ganz klar, dass ich die Presseöffentlichkeitsarbeit mache, dass ich die komplette Außenvertretung mache. Ich habe aber auch politische Lobbyarbeit zu tun, also heißt das Geld für Kultur und Kreativwirtschaft zu akquirieren. Und es gibt eigentlich in der Kultur nie so richtig Tagesabläufe, die sich gleichen. Also meistens kommt man morgens an, fängt mit dem Kaffee an, guckt, was für Post da ist. Es sind, wenn nicht Corona ist, sind unfassbar viele Leute da, die bedient werden müssen in den Bedürfnissen, die sie gerade haben. Und oft gibt es eben halt noch ganz viel auswärtige Termine oder Empfänge oder Interviews oder Projekte, an denen man mitmachen muss.
Wozu braucht es einen Ort wie die MUSA eigentlich?
Naja, einen Ort wie die MUSA braucht es schon allein deshalb, weil unser Anspruch ist, dass wir versuchen, die Köpfe und die Füße zu bewegen von Leuten. Ich glaube, dass Kulturorte im Allgemeinen und die MUSA im Besonderen natürlich immer eine Begegnungsstätte ist und Beteiligung möglich macht für Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel gehört oder gesehen werden. Und gleichzeitig ist es ein Ort, wo Menschen auf der Bühne stehen, die man schon hört und sieht. Und unser Anspruch ist es eigentlich, dass wir versuchen wollen, Kultur für alle möglich zu machen. Und gerade in diesen Zeiten gilt es natürlich auch immer ein bisschen politisch oppositionell zu sein, um andere Positionen einzunehmen. Und das kann man über Kultur gut machen und fällt auch vielen Leuten leichter, als sich politisch zu aktivieren.
Wer ist denn so in der Kreativ-Ebene beheimatet?
Da sind sehr viele Menschen, die sich gründen, also die eine Idee haben, wie sie ihr Leben verbringen wollen, ohne angestellt zu sein, sagen wir es mal so. Es sind viele Filmerinnen, es sind Journalistinnen. Wir haben aber auch jetzt drei Gründer drin, die haben Pilze gegen Alzheimer entwickeln, die also quasi eine Pilzsorte, die du in Tee und Kaffee mischt, um so ein bisschen Gedächtnis nach vorne zu bringen. Die sind gerade dabei. Es sind Fotografinnen drin. Wir haben aber auch Kulturteile. Also da ist einmal die Werkgruppe 2, die sehr spannende Filme weltweit macht, glaube ich. Dann haben wir aber auch den Clubbesitzer vom 6-Millionen-Dollar-Club. Ja, es sind insgesamt im Moment Mieterinnen, glaube ich. Es sind jetzt 45.
Welche Workshops und Kurse gibt es bei euch eigentlich?
Wir haben aus den Bereichen Tanz, Theater, kulturelle Bildung, aber auch Kunst viel Projekte. Das letzte, das ist eigentlich das Spannendste, glaube ich, zurzeit, dass wir die ersten Murals in Göttingen ein Projekt haben, dass wir große Hauswände in der Weststadt irgendwie bemalen lassen. Wir haben aber auch ein interkulturelles Orchester. Wir machen viele, viele Projekte mit Jugendlichen und mit Schulen, damit wir sie ziemlich schnell ranführen und dass wir so ein bisschen Nachwuchs auch generieren oder sie wieder so ein bisschen lebendiger machen und vom Rechner wegholen. Also es sind ganz viele unterschiedliche Dinge zurzeit.
Welche Projekte bietet ihr in Zukunft an?
In Zukunft, naja, stellt sich gerade wieder neu auf. Also was wir auf jeden Fall weitermachen wollen, ist, dass wir versuchen, Kindern und Jugendlichen aus der Weststadt Möglichkeiten zu geben, sich auszuprobieren. Da haben wir viele Gesangsworkshops gehabt und Textworkshops, wo unter anderem Künstlerinnen wie Susanne Pauli und Sven von Samson mit eingebunden waren, wo man letztendlich den Gedanken von 13-Jährigen Raum gegeben hat, um daraus Songs zu machen. Wie gesagt, wir wollen diese Murals weitermachen. Wir haben aber auch in der Weststadt gerade eine Versorgungsnot, habe ich das Gefühl. Also wir wollen jetzt viel mit Urban Gardening und Hochbeeten anfangen, weil es einfach unfassbar viele Menschen gibt, die was zu essen brauchen. Übergeordnet sind es auch, dass man mit Schulen zusammen Apps entwickelt, um Fahrradtouren zu machen an der innerdeutschen Grenze. Und jetzt sind wir gerade am Überlegen, was wir mit dem neuen Konflikt der Ukraine und den Ukrainerinnen mit Kindern, die jetzt kommen, was man da aufbauen kann, beziehungsweise auch, müssen wir uns ja nichts vormachen, in 2, 3 Wochen oder Monaten kommen noch total verstörte Männer dazu. Also wie kann man das jetzt im Vorfeld vorbereiten, dass man irgendwie irgendwas macht, was Sinn macht.
Was bietet die Musa denn speziell für Jugendliche?
Für Jugendliche, wie gesagt, auf der einen Seite die Projekte. Mit den Konzerten ist das immer so eine Sache. Also da brauchen viele unter 18 noch Mutti-Zettel, wenn sie rein wollen. Wir haben aber auf jeden Fall auf dem Außengelände, das nennt sich das HW2, haben wir ein Freiraumprojekt, wo sich Jugendliche oder junge Studierende halt auch ausprobieren können mit Werkstätten, mit Containern oder sei es eben halt nur Beachvolleyball oder Tischtennis. Hinzu kommt, dass wir versuchen, mit Arbeit, mit Schulen Jugendliche dazu zu kriegen, dass sie so ein bisschen ihren Weg vielleicht auch finden können oder ein Hobby oder wie auch immer. Wir haben geholfen bei der Gründung von einer Schülerinnenfirma, vom OHG. Also das sind so Sachen, die man so anbieten kann. Wir haben auch noch ein so eine Art Coworking-Proberaum für Bands, die sich ausprobieren könnten. Das muss allerdings natürlich immer mit Zustimmung der Eltern sein. Alles andere, was so draußen stattfindet, das können Jugendliche für sich alleine erobern. Müssen sich klar natürlich auch an die Regeln halten. Aber ja, aber wie gesagt, wenn es um Musik geht und sich auszuprobieren, dann muss, was alles unter 18 ist, mit den Eltern irgendwie in Verbindung und dann mit uns in Verbindung treten.
Jetzt mal angenommen, wir hätten eine Band. Und was könnten wir bei der Musa so nutzen? Und was würde das kosten?
Angenommen, ihr hättet eine Band und ihr hättet keine Instrumente, weil ihr noch am Anfang seid, dann könntet ihr in unseren Stundenraum gehen. Stundenraum hört sich mal doof an, aber in unseren Stundenproberaum, da kann man eben halt, da steht ein Schlagzeug drin, da steht ein Keyboard, da stehen Verstärker drin. Die könntet ihr dann nutzen. Das kostet dann 12 € die Stunde. Und probiert euch aus und wenn ihr meint, ihr formiert euch als Band, dann kann man sich auf eine Liste setzen lassen, um richtig in einen Bandübungsraum zu kommen, wo man sich dann aber die Instrumente anschaffen lassen muss. Im Keller auch, ist eigentlich ganz cool, gibt es halt auch Menschen, die auch unterrichten. Zum Beispiel Sven von Samson ist studierter Schlagzeuger. Es gibt einen Mazes, keinen besseren an der E-Gitarre als den. Aber es sind so Sachen, ja, sowas kann man halt machen. Und wir haben halt noch Leute, die wir von außen holen können, wenn es um Musik am Rechner, Rappen, Hip-Hop, Texten und so weiter geht. Also da können wir auf jeden Fall Know-how zur Verfügung stellen. Wenn du schon eine Band hast zum Beispiel, die ein Konzert geben will, gibt es einmal im Jahr immer, das ist eigentlich ganz spannend, da kann man an einem Local Heroes Wettbewerb mitmachen. Der ist quasi so der erste Auftritt, wenn man das so will. Wenn man Unterstützung braucht, wie fange ich eigentlich damit an mit so einer Band? Wie geht denn das alles? Was muss ich beachten mit GEMA, mit KSK, mit rechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter, kann man sich ziemlich gut beim Rockbüro Hilfe holen in Göttingen, die auch bei uns mit drin setzen. Das sind ja manchmal so wichtige Rahmenbedingungen. Wenn ich dann das erste Mal auftreten will, dann muss man bei uns mit Dani sprechen. Der ist jetzt unser neuer Head of Veranstaltung und gucken, ob man ein großes Konzert auf der großen Bühne schon planen kann. Oder aber jetzt im Sommer zum Beispiel eine kleine Outdoor-Bühne draußen nutzen kann.
Mit Konzerten und Partys ist es ja wegen Corona eben auch relativ schwierig. Und wie sieht denn da die Planung bei euch in der Zukunft aus?
Ja, die letzten 2 Jahre waren wir zu, was Veranstaltungen anbelangt. Wir haben jetzt für 22 geplant, dass wir wieder eine Outdoor-Bühne machen, eine große auf dem Parkplatz. Das hängt halt je nach Verordnung ab, wie viele Menschen wir reinlassen dürfen. Im Moment sieht es so aus, als hätten wir eine Kapazitätsbeschränkung bei 700. Das wollen wir auf jeden Fall an 8 Wochenenden im Sommer machen, weil da sind die Beschränkungen einfacher. Ansonsten warten wir halt gerade wieder auf die Landesverordnung, wie es jetzt wieder weitergeht. Wenn alles gut geht, fangen wir am 2.4. mit Waving the Guns an und auch wieder mit den ganzen Partys und hoffen, dass wieder so ein bisschen Leben in die Bude kommt. Es war schon sehr, sehr still die letzten 2 Jahre.
Was würdest du dir denn von der Politik für die Musa wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Also von der Politik würde ich mir in erster Linie Transparenz wünschen, dass man, also für den gesamten Kulturbereich in Göttingen auf jeden Fall, für die Musa auch auf jeden Fall. Wir werden zu 40% mit öffentlichen Geldern gefördert. Die sind zurzeit dringend notwendig, damit wir irgendwie weitermachen können. Unsere Personaldecke ist von 42 auf 7 Personen jetzt runter in den letzten 2 Jahren. Und ich würde mir von der Politik ein Statement für Kultur wünschen, für Visionen und dafür, dass wir uns weiterentwickeln können. Vor allem, weil die Herausforderungen sich halt extrem ändern und Politik muss die Herausforderungen, die gerade da sind, mittragen.
Wir sind hier ein Podcast, der aus unserem Literaturwettbewerb entstanden ist. Und du schreibst ja sicherlich auch häufig Anträge für Gelder für die Musa. Und worauf kommt es denn beim Schreiben davon an?
Also ich glaube, wenn du wirklich eine gute Idee hast und rüberbringen kannst, ja, das will ich und das mache ich, dann finden sich die Worte von selbst. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man im Vorfeld sich wirklich ein Konzept erarbeitet und eins, hinter dem man wirklich stehen kann, wo man wirklich sagen kann, okay, das schaffe ich, das ziehe ich durch. In dem Moment schreibst du es, glaube ich, auch so. Also ich glaube, wenn es um Projekte kultureller Art geht, ich schreibe tatsächlich ganz viele Bauanträge mittlerweile, da geht es um was anderes, aber ich glaube, du musst von deiner Idee überzeugt sein. Du musst einen guten Kostenfinanzierungsplan haben, wo man sich auch wirklich ab und zu mal Hilfe holen sollte und mal drauf gucken sollte, dass das stimmig ist, weil man zeitweise Sachen vergisst. Und ich glaube, dann klappt das schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen und euch das anzugucken. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, außerhalb der Schule in so einem echten Coworking zu arbeiten. Da sind dann auch Journalistinnen, die zum Beispiel schon wirklich beim ZDF und beim Spiegel gearbeitet haben, die einem vielleicht noch mal Tipps geben könnten. Und ja, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, seid ihr herzlich eingeladen.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Helena Heinemann.
Aus welchem Jahrgang kommst du?
Bund 5.
Welchen Text stellst du uns heute vor?
Die geheimnisvolle Karte.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Fantastische Welten, das Thema und dass ich gerne kreative und Geschichten schreibe.
Jetzt noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Flüssigkleber oder Klebestift?
Klebestift.
Flasche oder Glas?
Glas.
Spontan oder eher plan?
Spontan. Mein Name ist Helena Heinemann und der Titel ist Die geheimnisvolle Karte. In einer alten Villa am Waldrand wohnte Familie Mortens. Thomas Mortens war der Vater, Linda Mortens war die Mutter und Luisa Mortens die Tochter. Luisa hatte eigentlich noch einen Bruder, der ist aber vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Luisa spielte gerade im Garten Fußball, als ihre Mutter sie zum Essen rief. Luisa, Essen ist fertig, ich komme, sagte Luisa und in Windeseile rannte sie die Veranda hoch in die Küche. Was gibt es zum Essen? Fragte sie. Dein Lieblingsessen, sagte ihre Mutter. Ihr müsst wissen, Luisas Lieblingsessen war Spaghetti und Tomatensauce. Luisa setzte sich an den Tisch und 20 Minuten später, als sie fertig mit dem Essen war, ging sie hoch in ihr Zimmer. Doch irgendetwas war anders. Als sie genauer hinsah, sah sie einen kleinen Riss in der Wand. Es schimmerte etwas hindurch, aber sie konnte nicht erkennen, was das war. Als sie den Riss abtastete, berührte sie etwas. Es fühlte sich ein bisschen an wie Papier. Sie zog es heraus und in der Hand hielt sie ein zusammengerolltes Blatt Papier. Sie öffnete es und konnte noch nicht ganz erkennen, was dort stand. Aber man konnte erkennen, dass es Buchstaben waren. Jetzt flimmerte das Papier. Luisa konnte ein leichtes Hallo erkennen. Jetzt waren auch andere Buchstaben erkennbar und Luisa wollte natürlich gleich anfangen zu lesen. Doch dazu kam sie gar nicht erst. Im Nu klapperte die Karte los. Sei gegrüßt, ich bin Caro, die Karte. Ich bin keine ganz gewöhnliche Karte, wo alles draufsteht und man nur noch losrennen muss. Und der andere, der Zielort markiert ist. Nein, nein, das ist mir viel, viel, viel zu langweilig. Bei mir muss man schon selber alles herausfinden. Und bevor Luisa einen Piep sagen konnte, flackerten die Buchstaben auf und es erschienen neue Wörter. Jetzt ging es aber schneller und sie konnte wieder alles erkennen. Ich gebe dir 2 Rätsel auf. Wenn du sie löst, weißt du das Geheimnis. Auf einmal flimmerte die Schriftrolle schon wieder und Luisa konnte wieder lesen, was da stand. Doch diesmal waren es keine Buchstaben, sondern Zahlen. 7, 8, 26, 21, 13, 7, 5, 6, 28, 14, 7, 19, 9, 19. Und wie soll ich die verdammt nochmal entziffern? Schrie Luisa wütend. Doch die Karte schwieg. Hallo, antwortest du mal? Du ach so tolles Ding. Doch nichts passierte. Stocksauer rannte Luisa aus ihrem Zimmer. Da klingelte das Telefon. Ihr Vater ging dran. Hallo, hier bei Mortens? Ja, hallo, hier spricht die Mutter von Luisas Freundin Lilly. Luisa ist eigentlich auf Lillys Geburtstag eingeladen, der vor 20 Minuten begonnen hat. Könnt ihr nicht? Oder ist Luisa auf dem Weg? Oh, Entschuldigung, sieh mich, ich habe ganz vergessen, sagte Luisas Vater. Ist nicht so schlimm, antwortete die nette Frau. Wir warten noch mit der Schatzsuche. Kommt einfach schnell vorbei, okay? Ja, danke für Ihr Verständnis, antwortete Luisas Vater. Ja, kein Problem, sagte Lillys Mutter. Also dann bis gleich. Tschüss. Ihr Vater legte den Hörer auf und wollte gerade Luisa rufen, als sie schon vor ihrem Tür stand. Können wir los? Fragte der Vater. Ich bin fertig, sagte Luisa und zog sich ihre Jacke an. Auf der Fahrt grübelte sie über die Karte. Wieso war die Karte ausgerechnet in ihrem Zimmer? Und warum? Doch sie konnte nicht länger darüber nachdenken, denn da ging schon der Motor aus und die Fahrertür öffnete sich, und 2 Sekunden später auch ihre Tür. Freundlich begrüßten sie ihre Freunde. Nach 3 Stunden Geburtstagsfeier war Luisa wieder zu Hause. Da fragte ihr Vater sie, wie es war. Ach, ganz gut. Wir haben eine Schatzsuche gemacht, wo man... Plötzlich stockte ihr Atem, weil sie sich wieder an die Karte in ihrem Zimmer erinnerte und sie rannte wie eine Rakete die Treppe hoch. Im Zimmer angekommen, nahm sie sich die Karte und schob die Schreibtischlampe näher an die Karte heran. Wenn sie die Zahlen in Buchstaben des Alphabets umsetzte, ergab es langsam Sinn. Nach 10 Minuten hatte sie den Satz herausgefunden. Dieser lautete, gehe zum Gefängnis. Luisa war jetzt noch erstaunter, dass die Karte überhaupt noch etwas gemacht hatte oder gar gesprochen hat. Doch kurz danach begann die Karte wieder zu leuchten und diesmal stand da geheimnisvolle Welten. In diesem Moment rief ihr Vater sie zum Abendessen. Also ging Luisa runter und setzte sich an den Tisch. Ihr Vater holte gerade den fast verbrannten Spinatauflauf auf dem Ofen und stellte ihn auf den Tisch. Dann setzte er sich hin und begann zu sprechen. »Was hast du morgen vor?« »Ich will nur in die Bibliothek gehen und mir einen neuen Roman ausleihen«, antwortete Luisa. Eine Viertelstunde später ging Luisa hoch in ihr Zimmer. Sie warf noch einen Blick auf die Karte, aber da war nichts. Frustriert legte sie sich in ihr Bett, las die letzten Sätze von ihrem Roman und schlief ein. Am nächsten Morgen um 9.15 Uhr stand Luisa auf, zog sich an und warf einen Blick auf die Karte. Doch immer noch nichts war zu sehen. Noch vor dem Frühstück ging sie zur Stadtbibliothek. In der Eingangshalle angekommen, fiel ihr ein bunten bemalte Pinnwand auf. Auf der stand, vom Gefängnis zur Stadtbibliothek. Das Gebäude der Stadtbibliothek wird 500 Jahre alt. Früher war es ein Gefängnis der Burg von Leier. Da erinnerte sich Luisa an die Wörter der Karte. Gehe zum Gefängnis. Sie glaubte, hier dem Geheimnis auf der Karte etwas näher zu kommen. Sie ging in die Bibliothek rein und suchte nach einem neuen Roman für sich. Da entdeckte sie ein altes, staubiges Buch, wo drauf stand, Gefängnis 1521. Sie nahm sich das Buch und schaute kurz hinein. Luisa entdeckte, dass das Gebäude der Bibliothek früher wirklich ein Gefängnis war. Und nun war sie ganz sicher, dass das etwas mit der Karte zu tun haben musste. Sie legte das Buch wieder zurück und entdeckte ein anderes Buch, 3 Regale weiter. Der Buchtitel lautete Geheimnisvolle Welten. Sie nahm das Buch, setzte sich auf einen Sitzsack in der Ecke und schlug das Buch mit zitternden Händen auf. Doch plötzlich drehte sich der Sitzsack zusammen mit der Wand und dem Boden. Sie wollte gerade aufspringen, doch es war zu spät.
Das war Kultige S. In der nächsten Folge geht es um Diversität in Kultur.